Deutschlandfunk, Kultur heute.
Merkur Spielarena Düsseldorf, Veltins Arena Gelsenkirchen, Allianz Arena München, Lanxess Arena Köln, Telekom Dom Bonn und so weiter. Was der Fußball und Sport können, warum sollte eigentlich ein Theater seinen Namen nicht hergeben oder verkaufen, sagte sich jedenfalls der Intendant des Theaters Görlitz-Zittau. Und wie weit geht das?
Wir würden unser Theater an keine Partei verkaufen, denn wir sind für alle Bürger dieses Landes da. Und dann gibt es natürlich die Grenzen des guten Geschmacks. Also irgendwelche historisch belasteten Namen oder Geschmacklosigkeiten würden wir uns nicht ans Haus hängen wollen. Das ist schon klar.
Der käufliche Theatername. Mehr mit Daniel Morgenroth am Ende von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Schmissig und italienisch ist das. Für seine Libretti zu den Opern von Giuseppe Verdi ist Arrigo Boito bekannt, weniger aber als Opernkomponist. An der Dresdner Semperoper gab es eine Neuinszenierung von Mephistophele. Der Glückssucher Faust als Gewalttäter getriebener Verführer. Großes Welttheater. Der klassische Stoff rund um Faust also. Unseren Opernkritiker Uwe Friedrich habe ich gefragt, die Oper heißt ja nicht Faust oder Margarete, sondern Mephistophele. Warum hat Arrigo Boito das so gemacht?
Er wollte offenbar eine Oper schreiben für einen düsteren, dämonischen Bass, der da die Strippen in der Hand hält. Und in der Tat ist das ja keine schlechte Wahl, denn der geht ja nun wirklich durch die gesamte Geschichte, während eine Margarete irgendwann zum Ende von Faust I verloren geht und der Faust, der Titelheld, vielleicht auch aus dem Ausland betrachtet, wenn wir jetzt nicht diese deutsche Rezeptionsgeschichte nehmen, mit dem Zergrübelten, dem Philosophierenden, kann man ihn ja, und das wird außerhalb Deutschlands bei diesem Stoff ja ganz gerne gemacht, auch als den eigentlichen Schwächling, als den Verbrecher aus Unentschlossenheit darstellen. Und dann ist Mephisto natürlich die interessantere Person.
Hat dann vielleicht auch was Deutsches, der Schöpfungsvernichter, Lebensvernichter, Klimakiller oder wie auch immer. Den ganzen Librettisten Verdis kennen wir, Arrigo Boito, aber den halben Komponisten vielleicht etwas zu wenig. Wenn ich es richtig weiß, seine einzige Oper. Wer hat denn in dieser Oper nun die beiden Hauptdarsteller wie gesungen?
Es singen Krzysztof Bartschik den Mephisto, ein wirklich toller auch Darsteller. Man kann sich das vielleicht ein bisschen dunkler, düsterer noch vorstellen, als er das gesungen hat. Aber eine wirklich spannende Interpretation dieser Rolle. Pavol Breslik als Faust, ein Tenor, den ich sehr mag, auch in dieser Rolle eigentlich vom Lyrischen kommt. Also der brüllt sich da nicht durch, hat aber doch das Durchhaltevermögen. Und wir hören mal die beiden. Das waren also die beiden wichtigsten, Mephisto und Faust, aber auf derselben Ebene und wenn nicht vokal, sogar noch überzeugender, noch anrührender, Mariuka Treponen als Marguerite. Diese Kerkerszene war so schön gesungen und so wirklich berührend, die Kindsmörderin, die über ihr Schicksal nachsinnt, für mich die schönste Musik im Stück, die schönste, die Boito geschrieben hat.
Bedürfen Menschen der Erlösung könnte eine Frage dieser Oper sein. Mich interessiert, wie das musikalisch umgesetzt wurde. Konnten Sie denn Engel und Hexenküche und Walpurgisnacht aus dem Graben hören und wiedererkennen?
Absolut. Andrea Battistoni, ein junger italienischer Dirigent, liebt diese Musik nicht nur, sondern kann ihr auch bei den zugegebenermaßen vorhandenen Schwächen helfen. Boito ist oft dafür kritisiert worden, dass da so merkwürdige Modulationen drin sind, dass man harmonisch nie weiß, woher das kommt und wohin das will. Und das macht Battistoni zur Stärke dieses Stücks zusammen mit der Sächsischen Staatskapelle, die ihm da sehr konzentriert folgt mit den tollen Chören der Semperoper, dem Kinderchor, also Vokal, Musik und musikalisch vom Orchester, Chöre, also den Kollektiven und den Solisten, bleiben da keine Wünsche offen. Wer dieses Stück hören möchte und wer es sehr gut hören möchte, sollte aus musikalischen Gründen nach Dresden fahren.
Jetzt haben wir unterschlagen, wo das Ganze angesiedelt ist. Ist das eine klimakritische Inszenierung? Ist das ein Stück über die Hedonist in der Single-Gesellschaft? Wie ist das umgesetzt worden? Und vor allem, ich habe den Eindruck, nachdem ich Sie höre, Intendantin Nora Schmidt hat damit eine glückliche Hand bewiesen, offenbar.
Musikalisch ja, szenisch weit weniger. Eva-Maria Höckmeier verortet das mit Momme Hinrichs in so einem ästhetischen Niemandsland auf einer in sich verkanteten Drehscheibe. Darauf können dann die Sänger alle Bewegungen simulieren, weil sie immer gegen die Drehscheibe anlaufen müssen. Aber es passiert nicht wirklich was. Selbst die Walpurgisnacht bleibt ganz putzig, ganz nett und ohne das Bedrohliche, was dieses Untergangsszenario ja haben könnte. Sie hat noch dazu Martina Gedeck sich verpflichtet, die dann ein paar sozusagen als Luxusstatistin den größten Teil des Abends über die Bühne läuft und gelegentlich mal Texte rezitiert. Für meinen Geschmack mindestens überflüssig, wenn nicht sogar störend, zum Beispiel im Vorspiel zu dieser grandiosen Kerkerszene, die das eigentlich musikalisch dringend benötigt wird, wird durch dieses Drübergequatsche eigentlich zerstört. Also szenisch bin ich weit, weit weniger zufrieden als musikalisch mit diesem Abend.
Sagt Uwe Friedrich, er hat Rigoboitus Mephistopheles an der Semperoper Dresden gesehen. Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD sorgte mit seinem Verhalten bei den anderen Parteien für erhebliche Kritik, als er die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags, sagen wir, sehr unkonventionell führte. Eine Abstimmung über einen Antrag zur Änderung des Wahlverfahrens hatte er nicht zugelassen. Und dann fiel der erzürnte Satz des CDU-Politikers Andreas Bühl: Was Sie betreiben, ist Machtergreifung. Darüber habe ich mit Norbert Frey gesprochen. Er hatte den Lehrstuhl für neueste Geschichte an der Schiller-Universität in Jena inne. Und den NS-Historiker habe ich gefragt, was ist denn da passiert? War es ein Machtmissbrauch, eine Rechtsverletzung, eine Machtergreifung?
Na, es war zumindest eine polemische Reaktion auf ein durchsichtiges Manöver der AfD, das ja offensichtlich darauf angelegt war, auch angesichts der erkennbaren Nichtbereitschaft der anderen Parteien, eine AfD-Politikerin zur Landtagspräsidentin zu wählen, gewissermaßen einen Skandal zu inszenieren. Und das ist ja in einer gewissen Weise auch dadurch erreicht worden. Also die Social-Media-Accounts der AfD, die werden ja besonders professionell betrieben, die konnte man nach diesen Szenen gut bedienen.
Das Wort von der Machtergreifung ist ja eine Anspielung auf den 30. Januar 1933, als Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. War das ein Machtmissbrauch, eine Rechtsverletzung, die da stattgefunden hat? Oder anders gefragt, haben sich die Kritiker vielleicht keinen so großen Gefallen mit der Wortwahl getan, weil NS-Vergleiche nicht nur heikel sind, sondern meistens auch schiefgehen?
Na, das mit dem Wort Machtergreifung ist ja nochmal besonders interessant. Ich habe mich damit vor langer, langer Zeit sogar mal in einem Aufsatz sehr ausführlich auseinandergesetzt. Und es zeigt sich ja, dass der Begriff Machtergreifung bei den Nationalsozialisten ursprünglich gar nicht so sehr im Schwange war, sondern erst im Nachhinein sozusagen wurde das Geschehen in diese Form dann gefasst. Tatsächlich war das, was sich historisch damals abgespielt hat, ja auch eine Machtübertragung. Ja. Also Hitler wurde ja eingesetzt. Insofern, klar, das, worauf dieser Ausbruch von Seiten der CDU hinaus will, ist in der Tat eine historische Analogisierung. Ich würde allerdings natürlich sagen, dass es gerade die CDU war, die nun rechtzeitig Vorkehrungen verhindert hat, die man am Ende der letzten Legislaturperiode noch hätte machen können, dass die Idee, gewissermaßen mit Geschäftsordnungstricks versuchen zu wollen, die Wahl der Landtagspräsidentin der AfD durchzusetzen, gar nicht hätte versucht werden können. Also es gab diese Überlegungen, denen hat sich nach meiner Kenntnis vor allem die CDU entgegengestellt. Und insofern ist es auch ein bisschen vielleicht ein schlechtes Gewissen oder eine Wut über die eigenen Fehler, die sich hier ausgedrückt hat.
Man hätte das vorher gesetzlich regeln können. Das Landesverfassungsgericht hat am Samstag die Verfassungswidrigkeit festgestellt. In unserem Programm sagte der Journalist und ehemalige Staatsanwalt und Richter Heribert Prantl wörtlich, die Demokraten müssen jetzt mobil machen. Kultur sei eben auch mehr demokratische Kultur als ein Wahlverhalten, einen Zettel in der Urne zu werfen. Es sei eine Werteordnung. Hat er recht damit?
In der Tat, es geht jetzt darum, dass die demokratischen Parteien sich sehr viel stärker mit der AfD selbst auseinandersetzen und nicht nur diesen Parolen der AfD nachrennen, auch diesen antimigrantischen Parolen. Man muss wirklich den Wesenskern dieser Partei bloßlegen, dann tatsächlich auch sich klar machen, dass so weit wie die AfD jetzt mit ihren offensichtlich antidemokratischen Machenschaften gekommen ist, bisher in der Bundesrepublik noch keine rechtsradikale Partei in einem Parlament gekommen ist. Also das ist auch noch mal ein Weckruf dieser Donnerstag.
Sagt der Historiker Norbert Frey. Zuletzt ist von ihm erschienen im Namen der Deutschen die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit. Maria Lazar, und damit kommen wir zur Sprechbühne, war eine produktive Schriftstellerin der Zwischenkriegszeit. Große Breitenwirkung oder Ruhm blieb ihr zeitlebens versagt. Doch seit einigen Jahren wird die 1948 verstorbene Lazar wiederentdeckt. Ihre Bearbeitung etwa des Romans Die Eingeborenen von Maria Blut war letztes Jahr beim Berliner Theatertreffen. Nach und nach werden Stücke, die im Besitz der Enkelin übrigens gefunden worden sind, zur Uraufführung gebracht. Am Tiroler Landestheater in Innsbruck hat die Regisseurin und Musikerin Anna Mabo sich die Hölle auf Erden vorgenommen. Und in der Komödie geht es um nichts Geringeres als Gott und die Welt. Martin Pesel hat das gesehen.
Die Party im Himmel ist abgesagt. Gott möchte sich an den x-millionsten Jahrestag der Erschaffung der Welt lieber nicht erinnern. Als er per Annonce ersucht wird, sich beim Gesundheitsdepartement des Völkerbundes zu melden und höchstpersönlich eine dringend nötige Weltfriedenskonferenz zu leiten, schickt er stattdessen seinen Stellvertreter Petrus.
Ich meinte nur...
Du meinst, dass ich hinunter sollte?
Ja.
Um die Verantwortung zu übernehmen. So geh denn selbst.
Ich? Barmherziger Gott, ich bin doch nur ein armer, schwacher Heiliger.
Ja, geh hinunter, Petrus. An meiner Stelle. Ich verleihe dir meine Weisheit, meine Güte, meine Gerechtigkeit. Versuch es, die Verantwortung zu übernehmen.
Der Wille des Herrn ist mir Befehl.
Und nimm die Engel mit, damit ich endlich meine Ruhe habe.
Diese Reise zur Erde bildet den Auftakt zur Komödie Die Hölle auf Erden aus der Feder von Maria Lazar, die Anna Mabo in Innsbruck zur späten Uraufführung gebracht hat. Die unzähligen Rollen sind darin auf 9 bestens aufgelegte SpielerInnen aufgeteilt. Die Bühne wird auf 3 Ebenen bespielt. Vorn, ganz nah am Publikum, ist der Himmel, aber auch eine Irrenanstalt. Dahinter spielt sich in einem Raum mit Kaffeemaschine und Kruzifix die Haupthandlung ab. Er steht für diverse Konferenz- und Wohnräume. Und wieder dahinter gibt es eine weitere Bühne für bizarre kleine Zwischenspiele, die Lazar in ihr Stück eingebaut hat. Was dem Stoff, bei aller Komik, eine universelle Dimension verleiht. Da beten etwa Kinder zum Heiligen Vater und verstehen nicht, warum.
Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Fräulein?
Was denn?
Der Vater ist doch mit der Mutter im Theater.
Dummes Kind, der ist doch gar nicht gemeint, sondern der liebe Gott. Gott, Vater.
Ist er auch mein Vater?
Er ist unser aller Vater.
Sagst du es ihm auch, dass ich heute die Vase zerschlagen habe?
Und ein Pastor, eindringlich ekelhaft verkörpert von Sarah Nunius, erklärt seiner Frau beim Essen, wo Gott wirklich wohnt.
Jetzt hab ich genug.
Genug? Wieso genug? Ich werde doch in meinem eigenen Haus von meinem eigenen Herrgott sprechen dürfen.
Mein Herrgott, Helene, ist in mir, ist über mir, ist um mich. Gib die Zahnstocher her.
Anna Mabo, die neben dem Regieberuf auch als Singer-Songwriterin erfolgreich ist, strukturiert ihre Inszenierung anhand von thematisch passenden Popsongs. Von Heaven, der Talking Heads, bis Heaven is a Halfpipe von OPM. Durch diese Ohrwürmer rückt der alte Text problemlos näher an die Gegenwart und lässt dem meist genderverkehrt besetzten Ensemble die Sympathien zufliegen. Bei allem ansteckenden Spaß gelingt es Mabo aber auch, die pessimistische Botschaft der Farce herauszuarbeiten, die heute vielleicht noch tiefer trifft, als sie es damals getan hätte. Gott ist wirkungslos, Friedenskonferenzen sind es aber auch. Als der Teufel eine Bombe auf die Friedenskonferenz abwirft, kommt nur deshalb niemand zu Schaden, weil die Konferenz wieder einmal kurzfristig verschoben wurde.
Wir haben einen Haftbefehl!
Zwecks Erwägung der neuen Weltkriegsschuld der Ursache des Bombenattentats.
Meine Herren, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nicht zu bedenken scheinen, dass Gott nur eine Idee ist. Eine Idee wie die Gerechtigkeit und vielleicht der Völkerbund. Da man Ideen nicht verhaften kann.
Halten Sie uns nicht auf!
Maria Lazar hat eine pointenreiche und bissige Komödie geschrieben, die in eine Zeit der autokratischen Führer und eine Welt im Kriegszustand nur allzu gut hineinpasst. Bedauerlich, dass die Hölle auf Erden so viele Jahrzehnte in einer Kiste versteckt war. Umso schöner, dass der witzige und dankbare Text jetzt gespielt werden kann. Wobei man sagen muss, Anna Mabo hat mit ihrer musikalischen und präzise gespielten Uraufführung in Innsbruck schon mal ordentlich vorgelegt.
Martin Pesel berichtete über diese Uraufführung »Die Hölle auf Erden« von Maria Lazar. Warum sollte ein Theater seinen Namen nicht hergeben oder gar verkaufen? Das sagte sich der Intendant des Theaters Görlitz-Zittau. Denn diese Art von Sponsoring ist ja im Sport oder bei Großveranstaltern beliebt, möglich und kaum noch anstößig. Das ostsächsische Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau nimmt sich diese Form der Werbung nun als Vorbild und gibt die Namensrechte befristet auf, bietet sie zum Verkauf. Daniel Morgenthau ist Intendant. Ihn habe ich gefragt, ist das ernst oder eine Ente, um auf unterfinanzierte Kultur hinzuweisen?
Selbstverständlich meinen wir das ernst. Also das ist keine Ente, das ist auch kein Scherz oder so, sondern das ist schon sehr ernst gemeint. Wir wollen die Namensrechte an unserem Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau verkaufen, ähnlich wie im Sport, bei den ganzen Sportarenen, die man so kennt von, weiß nicht, Mercedes-Arena oder Red Bull-Arena oder so etwas. Könnte das jetzt zum Beispiel auch das, weiß nicht, ich sag mal, Deutschlandfunk-Theater Görlitz-Zittau sein, wenn Sie Interesse haben.
Was sagt denn Ihr Kulturdezernent oder Ihr OB dazu? Hat er sich schon für verrückt erklärt oder weißt du das noch gar nicht?
Also ich habe die Idee natürlich im Aufsichtsrat vorgestellt und die wurde da schon auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, das muss man sagen. Denn das Ganze ist ja natürlich uns als Idee gekommen im Leitungsteam, als wir über die aktuelle Spielzeit gesprochen haben. Die steht unter dem Motto Kapital, also es geht die ganze Zeit ums Geld. In diesen Spielzeitüberlegungen sind wir auch drauf gekommen, was können wir noch machen, was können wir da tun? Und da kamen wir auf diese Idee zu sagen, Mensch, wir verkaufen die Namensrechte an unserem Haus. Das ist doch mal was ganz Innovatives, was es noch gar nie gab, dass ein Theater seine Namensrechte verkauft und gleichzeitig damit privates Geld reinbringt. Denn auf Rosen gebettet sind wir natürlich gerade nicht.
Es hat ein bisschen was vom Faust, ne? So Geldschöpfung ohne Wertschöpfung. Ne? Man klebt einen Namen an die Wand. Was soll das denn dann werden? Radeberger Foyer oder das Leak-Parkett in Görlitz? Oder haben Sie schon Vorstellungen oder Angebote?
Also wir haben zwei erste Angebote vorliegen. Die sind noch nicht so in dem Rahmen, den wir uns vorstellen. Aber wir sind so in Gesprächen. Wir freuen uns aber auch noch über weitere Sponsoren und Ideen. Und idealerweise finden wir natürlich jemanden, der einfach Hand in Hand mit uns geht. Also jetzt als Beispiel, die kommen jetzt für die Namensrechte nicht in Frage, aber einer unserer Hauptsponsoren ist in Bechstein Pianos. Und das geht natürlich für ein Musiktheater ganz, ganz großartig zusammen. Und vielleicht findet sich etwas Ähnliches überhaupt für das Gesamttheater, das dann auch wunderbar zusammengeht. Weil das erhoffen wir uns eigentlich davon.
Dann muss aber der Name Gerhard Hauptmann, Nobelpreisträger von 1912, zeitweilig Sympathisant der Nazis mit üblen antisemitischen Briefen über Alfred Kerr, weichen.
Ja, der Gerhard Hauptmann müsste dann erstmal weichen, das ist richtig. Und natürlich bin ich wir oder sind wir uns alle bewusst, dass Gerhard Hauptmann auch eine große Ambivalenz hat und dass er auch eine schwierige historische Person ist, die man ja nehmen muss mit all den Seiten, die er hatte und die er hat. Aber tatsächlich würden wir jetzt eben erstmal für eine Spielzeit quasi probehalber diese Namensrechte verkaufen, um zu schauen, wie funktioniert das, wie wird das auch angenommen. Und ich muss dazu auch sagen, Sponsoring ist ja so eine Geschichte, die selbst im Theater schon überall der Fall ist. Wir haben doch überall, Sie haben irgendwie das fiktive Radeberger Foyer angesprochen oder so, das gibt es ja überall schon und überall werden Drittmittel eingeworben und überall klebt ein Sponsor drauf. Nur die Namensrechte, die sind da so ausgenommen. Das ist wirklich was Neues und da frage ich mich aber auch, wo ist denn jetzt wirklich der explizite Unterschied? Also wir werden ja immer angehalten, in dieser ökonomischen Logik auch zu folgen, auch mehr Mittel einzuwerben. Hier ist aber auf einmal so eine Grenze erreicht, wo ich mich frage, warum denn eigentlich?
Sie verstehen das nicht als Kulturkritik, auch nicht als Aktionskunst, sondern zeigen, dass auch Sie käuflich sind?
Naja, selbstverständlich sind wir auch käuflich. Was bleibt uns denn anderes übrig? Also unser Haus stand vor 2 Jahren kurz vor der Insolvenz. Also sämtliche kommunal getragenen Orchester und Theater in Sachsen, das sind 8 Stück an der Zahl, stehen nächstes Jahr vor einer riesigen Finanzierungslücke und wissen nicht, ob sie weiter bestehen. Das ist doch kein Scherz hier. Also die Kultur ist dermaßen drastisch unterfinanziert, dass wir es uns gar nicht erlauben können, in irgendwelchen Wolkenkuckucksheimen zu leben und über schöne Ideen nachzudenken, sondern müssen sehr hart klingende Münze reinbringen, sonst ist unser Haus geschlossen.
Gehen Sie damit offensiv in die Werbung, also außer, dass wir jetzt darüber sprechen?
Also es hat jetzt sehr, sehr viel kontroverse Debatte außen herum gegeben. Das ist, glaube ich, auch gut. Das ist auch eine sehr sinnvolle, auch innerhalb der Stadt, innerhalb des Publikums bekomme ich gerade sehr viel positive Rückmeldung, aber auch sehr viel Kritik. Und das zeigt eigentlich, dass es polarisiert, dass viele Leute doch der Ansicht sind, also an diesen Namenspatron, am Literatur-Nobelpreisträger, der ist zu heilig, der sollte dieser ökonomischen Sphäre irgendwie entzogen sein. Und andere wiederum loben uns ja und sagen, Mensch, das ist doch mal innovativ, das ist ja großartig, dass sowas passiert. Also es spaltet zumindest mal sehr und dann zeigt es doch, dass wir da einen Nerv irgendwie mit treffen, abseits aller ökonomischen Realitäten und drüber reden können. Was ist denn die Kunst uns wert oder gibt es Dinge, die wir rausnehmen sollten von dieser ökonomischen Verwertungslogik? Dann muss der Staat aber sagen, ich zahle das auch ordentlich.
Nicht nur Eintrittskarten verkaufen, sondern auch Namen. Daniel Morgenthau, Intendant des Theaters in Görlitz-Zittau war das. Masken und Fratzen, das sind seine Kennzeichen. Hinter Clownsgesichtern, da können die Totenköpfe durchaus einmal auch durchscheinen. Grotesk, morbid, farbig, barock und modern sind die Gemälde eines künstlerischen Außenseiters. Von James Ensor nämlich, der die moderne Massengesellschaft und die modernen Medien sowie die Fotografie etwa ganz bewusst erlebt hat. In Ostende 1860 geboren, starb er dort am 19. November 1949, vor 75 Jahren. Die 2. größte Ausstellung in Belgien ist im Museum der Schönen Künste in Antwerpen zu sehen. Ensors kühnste Träume, jenseits des Impressionismus. Die Schau zeigt ihn, seine Vorläufer und Nachfolger. Und gesehen hat das Kerstin Schweighöfer.
Voilà. Das bekannteste Werk von James Ensor darf in dieser Schau nicht fehlen.
Wir stehen vor der Intrige von James Ensor.
Die Intrige. Für Kurator Herwig Totz, Leiter der weltweit größten Ensor-Kollektion im Königlichen Museum für Schöne Künste in Antwerpen, das gelungenste und ausgewogenste von Ensors Maskenbildern.
Das meist geschlachte ist das meist evenwichtige.
Es zeigt eine heitere Gesellschaft, die gerade aus der Oper kommen könnte. Der Zylinder des Mannes in der Mitte und sein Anzug deuten darauf hin. Vielleicht aber haben sie sich auch für einen Faschingsball verkleidet. Sie tragen Masken. Auf den 2. Blick läuft so manchem Betrachter ein Schauer über den Rücken. Geht es hier überhaupt um menschliche Wesen, die Masken tragen? Sind es nicht vielmehr aggressive Kreaturen mit Fratzen? Denn Ensor benutzt die Maske nicht, um zu verhüllen, sondern im Gegenteil, um zu enthüllen. In diesem Falle die Scheinheiligkeit, Bösartigkeit und Verlogenheit der Bourgeoisie. Bei ihm werden die Masken zu Gesichtern. Kurator Totz.
Das ist ein Step in die Richtung von Expressionismus.
Das ist ein Schritt hin zum Expressionismus. Denn auch den Expressionisten geht es mehr um den Charakter der dargestellten Personen und weniger um ein realistisches Porträt.
Nicht umsonst gehört Ensor zu den großen Erneuerern der europäischen Kunst. Peintre des Masques wird der Exzentriker aus Ostende auch genannt.
Ja, er ist in der Tat viel mehr als der Peintre des Masques.
Aber Ensor ist so viel mehr als nur ein Maskenmaler. Er hat auch fantastische Landschaften geschaffen. Zum Beispiel Christus besänftigt den Sturm, ein wüstes Seebild. Und obendrein selbst Porträts und hunderte prächtige Stillleben.
Hunderte Stillleben geschildert.
Den Mann hinter den Masken zum Vorschein bringen und zeigen, wie er zum größten Modernisten Belgiens werden konnte. Das ist das Ziel der Antwerpener Schau. Im ersten Teil wird nachvollzogen, wie sich Ensor vom Realismus abwendet und radikal mit Konventionen und Schönheitsidealen bricht. Und zwar unter dem Einfluss der Impressionisten.
Das ist vollstreckt neu.
Das ist neu. Bisher wurde immer auf William Turner verwiesen, zu Unrecht. In Enzo steckt kein Turner, in Enzo steckt Monet. Er entdeckt die Farben und das Licht der Impressionisten und versucht, sie weiter zu intensivieren.
Das kann die Ausstellung dank internationaler Leihgaben überzeugend demonstrieren. Sie besticht durch direkte Gegenüberstellungen. Da hängt eine Café-Szene von Édouard Manet direkt neben Enzos Austernesserin. Auf beiden Werken dasselbe noch relativ dunkle Kolorit, dieselben tiefschwarzen und weißen Akzente. Oder Claude Monet mit zwei mediterranen Landschaften neben Enzos Vertreibung aus dem Paradies. Ein Werk, das bereits ein einziges großes Lichtspektakel ist, mit winzig kleinen Protagonisten unter einem riesigen Himmel. Und der ist in genau denselben auffälligen Grün- und Rosatönen gehalten wie der Himmel von Monet. Die Vertreibung markiert den Übergang zum zweiten Ausstellungsteil. Hier wird gezeigt, wie Enzer den Impressionismus hinter sich lässt. Unter dem Einfluss des Symbolismus lässt er seiner Fantasie freien Lauf. Formen und Farben beginnen regelrecht zu explodieren. Er wird zum Wegbereiter der Expressionisten. Dabei lässt er sich von spätgotischen Künstlern wie Peter Bröhrl oder Hieronymus Boss inspirieren. Und von der Kultur des Karnevals und der Jahrmärkte. Totenköpfe, Skelette, Masken. Auf diese Weise entsteht die für Enzer so typische groteske, wilde Kunst. Makaber und gruselig, aber gleichzeitig auch immer spöttisch. Er lebt seine kühnsten Träume aus, seine wildest dreams, so auch der Titel dieser beeindruckenden Schau, die zu Recht als spektakulär bezeichnet werden kann. Gelungen ist die Gestaltung mit starken Farben, Samtvorhängen, Lichtspielen. Auch der Eingang des berüchtigten Pariser Cafés Cabaret d'Enfer wurde nachgebaut. Ein Teufel, der sein Maul aufreißt. Willkommen in Enzers groteskem Universum, scheint er zu rufen. Traut euch nur rein.
Aus der schönen Hölle Enzers berichtete Kerstin Schweighöfer. Am gestrigen Abend, da wurde der Sieger des Filmfestivals von San Sebastian verkündet. Und mein Kollege Adelbert Sinjaski sagt uns, wer es ist.
Der Gewinnerfilm des neben Berlin, Cannes und Venedig wichtigsten europäischen Festivals ist die spanische, französisch-portugiesische Produktion Tardes de Soledad, zu Deutsch in etwa Einsame Nachmittage. In dem Dokumentarfilm beobachtet der spanische Regisseur Albert Serra einen Stierkämpfer bei seinem blutigen Handwerk. Die Goldene Muschel für die beste Regie wurde in diesem Jahr doppelt vergeben. Zum einen an die Portugiesin Laura Carreira für ihr Sozialdrama On Falling. Zum anderen bekam den Preis Pedro Martín Calero aus Spanien für seinen Horrorfilm El Lanto, übersetzt Das Weinen. Bevor die Nachrückenden in der Partei sie zum Aufhören drängen, wolle sie lieber selbstbestimmt die Bühne der aktiven Politik verlassen. Das hat in dieser Woche die frühere CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters angekündigt. Bei der Bundestagswahl 2025 wird sie nicht mehr kandidieren, nach 30 Jahren als Parlamentarierin im Bundestag und im Land Berlin und als ehemaliges Regierungsmitglied. Dass sie sich weiterhin für die Kulturszene stark macht, wird deutlich bei der Frage nach den geplanten Einsparungen bei den Kulturetats im Bund und in Berlin. Grütters sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Man muss der Bevölkerung insgesamt, nicht nur den Finanzministern, klar machen, wir geben 1,6-2% des Steueraufkommens für Kultur aus. Das ist vergleichsweise wenig im Verhältnis zum Ertrag dieser Szene, die ja für eine gesunde Gesellschaft sorgt, für einen kritischen Umgang miteinander. Und deshalb ist das, was man da einspart, viel weniger als das, was man an Schaden anrichtet.
So Monika Grütters im Deutschlandfunk Kultur. Ihrer Partei gab sie auch etwas auf den Weg. Die CDU wäre gut beraten, mehr Frauen eine Chance auf gute Mandate zu geben. Es waren Tage der Hölle. Diese Worte sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute bei einer Gedenkveranstaltung in Marzabotto zum Jahrestag des SS-Massakers dort vor 80 Jahren. Steinmeier bat auf Italienisch und in Anwesenheit seines italienischen Amtskollegen für die 770 getöteten Zivilisten im Namen Deutschlands um Vergebung. Steinmeier mahnte, Verantwortung kenne keinen Schlussstrich.
Die Kulturmeldungen waren das mit Adelbert Sendjawski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten, dann kommen die Informationen am Abend. Sie berichten über Österreich nach der Wahl. Für Interesse an dieser Ausgabe dankt Michael Köhler. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.